ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Oschwart im Studio. Wechsel im Chefsessel nach ihrer gestrigen Ernennung hat für die neuen Ministerinnen und Minister in Brandenburg heute die Arbeit begonnen. So übernahm der neue Finanzminister und frühere Arbeitsrichter Robert Krumbach vom BSW die Amtsgeschäfte von seiner Vorgängerin Katrin Lange. Im Gesundheitsministerium nahm Britta Müller die Arbeit auf. RBB24-Reporterin Sabine Löbrig berichtet.
Gelassen und zugewandt zugleich zeigt sich der neue Finanzminister Robert Krumbach, als er in der Staatskanzlei an diesem Morgen die Amtsgeschäfte von seiner Vorgängerin Katrin Lange übernimmt und sich dabei auch offiziell den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seines Hauses vorstellt. Dabei verschweigt er nicht, dass er sein Ressort in den kommenden Jahren vor erheblichen Herausforderungen sieht.
Wir stehen vor einer sehr schwierigen Wirtschaftslage. Und das hat zur Folge, dass wir sehr klug Politik machen müssen, dass unsere Unternehmen gut aufgestellt sind, dass wir gute und sichere Arbeitsplätze im Land halten können, dass es den Menschen besser geht. Mit Wirtschaft und Finanzen haben wir schon große, gewaltige Aufgaben vor uns.
Auch angesichts sinkender Steuereinnahmen. Die letzte Steuerschätzung war von Mindereinnahmen in Höhe von über 400 Millionen Euro ausgegangen, sei der finanzielle Handlungsspielraum eingeengt, so Krumbach. Das dürfe aber nicht davon abhalten, neue Impulse zu setzen und die Zukunft zu gestalten.
Wir werden eine Haushaltspolitik machen, die darauf ausgerichtet sein wird, zu ermöglichen. Nämlich das zu ermöglichen, was an politischen Schwerpunkten von dem Landtag tatsächlich als dem zuständigen Organ gesetzt wird. Und unser Augenmerk wird nicht darauf liegen, einzusparen, sondern wir werden eine Ermöglichungspolitik machen.
Szenenwechsel. Neue Hausherrin im Ministerium für Gesundheit und Soziales ist die parteilose Britta Müller. Sie war von 2014 bis 2019 gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, leitete zuletzt die Pflegekasse Sachsen-Anhalt. Als eines ihrer Hauptthemen sieht die 52-Jährige die Umsetzung der Krankenhausreform im Land.
Ja, ich glaube, ganz prioritär drängend sind jetzt die Fragen der Sicherung der Krankenhausstandorte. Wir haben ja per Gesetzgeber zum 01.01. die Krankenhausreform umzusetzen. Und hier müssen wir uns schnell auf den Weg machen, dass wir Planungssicherheit für die Krankenhäuser gewährleisten. Heißt auch, dass wir hier die Kommunen, also auch die Regionen, die betroffen sind, die Mitarbeiter an den Standorten mitnehmen.
Daher will Müller mit einzelnen Klinikstandorten wie nächste Woche in Eberswalde ins Gespräch kommen und prüfen, ob bisher stationäre Behandlungen teilweise durch ambulante Angebote ersetzt werden könnten. Neben dem Erhalt der Krankenhauslandschaft sieht die neue Ministerin auch die Pflege, gerade in ländlichen Gebieten, als große Herausforderung. Sie will sich in den anstehenden Haushaltsberatungen dafür einsetzen, dass der Pflegepakt weiter mit mindestens 20 Millionen Euro jährlich ausgestattet sein wird.
Sabine Löbrig, wir bleiben in Brandenburg. 9 Wochen vor der Neuwahl des Bundestages führt in der Wählergunst der Brandenburger deutlich die AfD. Und das, obwohl der märkische Verfassungsschutz die Partei als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstuft. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die AfD auf 30% der Stimmen kommen. Das ist das Ergebnis des aktuellen Brandenburg-Trends von Infratest DIMAP im Auftrag von RBB24 Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg. Das ist ein Plus von fast 12 Punkten im Vergleich zur letzten Bundestagswahl im Herbst 2021. RBB24 Landespolitik-Reporter Thorsten Südo fasst zusammen.
Die stärksten Verluste mit etwa 10 Punkten muss im Brandenburg-Trend zur Bundestagswahl die Brandenburger SPD verbuchen. Nur noch 19% der Stimmen und Platz 3 für die Sozialdemokraten. Im leichten Aufwind die CDU, die um rund 5,5 Punkte auf 21% zulegt. Aus dem Stand viertstärkste politische Kraft bei der Bundestagswahl würde in Brandenburg das Bündnis Sarah Wagenknecht mit 11% werden. Die Bündnisgrünen erreichen 7%, die Linke würde mit 4% die 5%-Hürde verfehlen. Aktuell sind 25 Abgeordnete aus Brandenburg im Bundestag vertreten, darunter 10 Sozialdemokraten und 5 von der AfD. Große Vorbehalte haben die von Infratest DIMAP befragten etwa 1100 Brandenburgerinnen und Brandenburger gegenüber dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, der in Potsdam und Umgebung seinen Bundestagswahlkreis hat. 22% sagen, Scholz sei ein guter SPD-Kanzlerkandidat. Aber 72% sehen in Scholz keinen guten Kanzlerkandidaten. Die meisten Unterstützer hat Scholz in den eigenen Reihen. 6 von 10 SPD-Anhängern sehen in Scholz den richtigen. Bei Unterstützern von Bündnisgrünen, Wagenknecht-Partei, CDU und AfD ist das Ansehen von Scholz sehr gering.
Der Brandenburg-Trend zusammengefasst von rbb24-Landtagsreporter Thorsten Südow. Vor wenigen Tagen brach das Assad-Regime in Syrien nach Jahren des Bürgerkriegs zusammen. Auf Straßen in Brandenburg wurde auch gefeiert, doch viele Syrerinnen und Syrer haben gemischte Gefühle. Dass Syrien und Deutschland nicht erst seit 2015 menschlich in besonderer Weise verbunden sind, zeigt Reporter Maximilian Devontier, der eine Erzieherin mit einer komplexen Familiengeschichte getroffen hat.
Miriam Kammers hat 2 Staatsbürgerschaften. Sie besitzt den syrischen und den deutschen Pass und beschreibt sich selbst als zweite Generation Mix.
Mein Vater ist Syrer, in Syrien aufgewachsen, mit einem irakischen Vater und einer deutschen Mutter.
In Berlin geboren, hat sie als Kleinkind in Damaskus bei ihrem Opa gelebt und verbringt seitdem auch die Sommer dort. Ihr Bruder konnte bislang nicht mitreisen, aus Angst vor einem möglichen Wehrdienst unter dem Assad-Regime. Der plötzliche Sturz des Diktators Bashar al-Assad am 8. Dezember löste bei ihr einen Gefühlschaos aus.
Totale Angst, Schock über große Freude, Erleichterung. Ich habe nicht geschlafen, ich war bis morgens um 9 wach, die ganze Zeit im Austausch mit FreundInnen vor Ort. Und ich kenne keinen Menschen mit Syrienbezug, der geschlafen hat.
Miriam Kammers sieht optimistisch in die Zukunft. Die Situation bietet eine große Chance für ein vielfältiges und friedliches Syrien, in dem auch wieder ein innersyrischer Austausch stattfinden kann.
Man lädt sich jetzt gegenseitig ein. Also ich lade Freunde ein, nach Damaskus zu kommen, die noch nie in ihrem Leben in Damaskus waren, die aus anderen Regionen waren, wo zum Beispiel Idlib oder wo sehr, sehr viel Krieg und Konflikte herrschten. Die wiederum laden mich zu sich nach Hause ein. Also das ist was total Schönes.
Doch gleichzeitig ist da diese Angst, dass sich Syrien langfristig nicht stabilisiert und es ähnliche Entwicklungen wie im Irak oder Afghanistan gibt. Auch jetzt sind wieder Menschen auf der Flucht, zum Beispiel in Nordsyrien in der Region Rojava, wo tausende Kurden vertrieben werden. Bei kalten Temperaturen geht es einmal wieder um das Notwendigste.
Das Wichtigste ist, dass die Leute nicht auf der Straße gerade sind, was aber de facto passiert. Sie brauchen einen Ort, wo sie warm im Trockenen sind, wo sie was zu essen kriegen, wo sie warme Kleidung haben und wo sie Schutz haben.
Miriam Kammers will selbst helfen und richtet sich dabei immer nach den Bedürfnissen der Geflüchteten. Seit Jahren engagiert sie sich im Brandenburger Verein Wir packen's an. Ein weiterer Hilfseinsatz in Syrien würde bedeuten,
dass wir entweder Hilfe von hier, von unserem Lager aus Biesenthal schicken oder eben vor Ort, also regionaler, das wäre dann wahrscheinlich über Nordirak oder eventuell, wir prüfen das gerade, von dort Hilfe reinschicken.
Sagt die Erzieherin Miriam Kammers. Und wenn Sie selbst helfen wollen, dann finden Sie auf der Seite des Vereins Wir packen's an weitere Informationen. Nach Berlin. Kinder sind unsere Zukunft, heißt es ja. Dabei sollte man nicht vergessen, Kinder sind auch unsere Gegenwart. Und häufig geht es Kindern, besonders in einigen Berliner Bezirken, gar nicht gut. Jedes vierte ist von Armut betroffen. Die Arche ist seit Jahren eine Anlaufstelle, zuerst in Berlin-Hellersdorf, mittlerweile auch in anderen Bezirken, wo man sich um solche Kinder und Jugendlichen kümmert. Nach der Schule bekommen sie hier Hilfe bei den Hausaufgaben, treffen Freunde und bekommen Unterstützung, wenn es zu Hause nicht gut läuft. Heute ist im Bezirk Marzahn der mittlerweile 7. Arche-Standort eröffnet worden. Mit dabei auch rbb24-Reporter Matthias Bartsch.
Das Ganze hier ist wie eine große Weihnachtsfeier mit Karaoke, Tanz und Theatervorführungen von den vielen Kindern und Jugendlichen, die hier gekommen sind. Bestimmt 30, die hier vorhin ein rotes Band durchschnitten hatten und reingestürmt sind. Die Räume sind sehr festlich geschmückt. Überall Lichterketten von den Decken hängen, Weihnachtskugeln und Sterne. Und es duftet auch ein bisschen nach gebackenen Waffeln, also wirklich eine tolle Stimmung hier. Und in einem Raum, da treten die Kinder auf. Filou, die wir hier gerade so schön im Hintergrund hören.
Hausaufgaben, das mag nicht jeder, nein. Soll ich sie machen oder lass sie es lieber sein? Kopf hoch, setz dich hin, denn wir helfen dir, gute Noten zu schreiben.
Und Sie hat ein Lied selbst komponiert und ich habe sie gefragt, wie es denn dazu kam, dass sie hier heute dabei ist.
Ich wurde angesprochen und gefragt, ob ich das denn machen kann. Und in dem Lied geht es darum, dass die Asche hier immer für die Kinder da ist, dass sie immer weitermachen sollen, also dass man hier Talente fördert. Ich mache neben der Schule auch gerne hobbymäßig Musik und ich habe mich sofort dazu bereit erklärt, das zu machen.
Alle Kinder schauen staunend zu, aber auch viele Erwachsene sind heute gekommen. So etwas wie eine Eröffnungsfeier ist das ja hier. In Marzahn ist es schon die 7. Arche, die öffnet, die es in Berlin gibt. Seit ein paar Wochen sind sie schon dabei, aber heute, wie gesagt, sind auch ein paar Politiker gekommen, um zu gratulieren. Und da darf natürlich der Gründungsvater nicht fehlen, Bernd Siegelko. Seit fast 30 Jahren ist er dabei. Und diese Einrichtung, die soll ja auch etwas anders sein als die anderen Häuser, Herr Siegelko.
Also die Arche Marzahn ist tatsächlich die Arche, das Supertalent, weil hier wollen wir versuchen, die Potenziale von Kindern zu erkennen und zu fördern durch Workshops wie Musik, Sport, Gesang, was immer in den Kindern steckt, vielleicht auch Medienkompetenz, dass sie ihren eigenen TikTok-Kanal machen können, auch ein bisschen gefiltert und überlegt, warum. Und es soll auf jeden Fall ein sehr großes Projekt sein zur schulischen Förderung und Unterstützung.
Eine große Party mit vielen glücklichen Kindern, die hier tolle Unterstützung bekommen von ganz vielen Leuten, die sich hier engagieren. Und wie sagte einer so schön vorhin, wer weiß, vielleicht ist eines dieser Mädchen ja später mal unsere Bundeskanzlerin.
Soweit der Bericht von rbb24-Reporter Matthias Bartsch.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im rbb und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Wer in Fürstenwalde vor dem ein oder anderen Laden steht, sieht bunt. Bei einem Optiker zum Beispiel führen zwei kunterbunte Rampen aus Legosteinen in den Laden. Das sieht nicht nur schön aus, vor allem soll es Rollstuhlfahrenden und Gehbeeinträchtigten erleichtern, in den Laden zu kommen.
37.000 Steine wurden verbaut. Damit fing alles an.
Das sagt Mia Zigerow-Grund vom Verein Der Jugendring und sie hält ein Plakat vom diesjährigen Stadtfest in Fürstenwalde hoch. Dort nämlich rief der Bürgermeister eine Wette aus, nämlich dass die Fürstenwalder es nicht schaffen, sein Körpergewicht mit Legosteinen aufzufüllen. Eine Aktion für einen guten Zweck, denn Fürstenwalder Kinder brauchten ganz viel Lego für eine soziale Idee. Wie die aussah, erzählt Michael Müller von der mobilen Jugendarbeit.
Das Ganze fing an, dass den Kids aufgefallen ist, dass es ganz viele Kanten in Fürstenwalde gibt, dass ältere Menschen immer wieder Probleme haben, überhaupt in den Laden reinzukommen. Und so ist die Idee eigentlich geboren, vielleicht Rampen zu bauen.
Der Bürgermeister verlor die Wette. Über 100 Kilo Lego kamen zusammen und die wurden von den Kindern in den letzten Monaten zusammengebaut. Alles Maßanfertigungen, betont Mia Zigerow-Grund.
Die Jugendeinrichtungen sind mit den Kindern sozusagen durch die Stadt. Das war der Auftrag, zu schauen, wo gibt es Geschäfte, Einrichtungen, die nicht barrierefrei sind. Also da haben wir mit den Kindern schon angefangen, sie daraufhin zu sensibilisieren. Und dann wurden die Geschäfte konkret angesprochen und gefragt, wollt ihr solch eine Lego-Rampe? Und dann sollen sie bekommen.
Verschiedene Fürstenwalder Jugendeinrichtungen haben das Projekt betreut und jetzt wird geliefert. Bei der Post in der August-Bebel-Straße freuen sie sich gerade über die neue Rampe. Es dauert aber einen Moment, bis sich die ersten Kundinnen und Kunden trauen, sie zu nutzen. Elisabeth Kieser probiert es mit ihrem Rollator aus.
Es geht, ja. Man muss am Anfang dann das ein bisschen hochheben, sonst wird es nichts, ne? So, jetzt?
Nee, ist besser, weil die ist relativ hoch, die Stufe. Und ich finde das total in Ordnung. Das wird bestimmt angenommen. Da bin ich mir sicher, ja.
Sagt Michaela Brenk, die gehbehindert ist. Die Ladenbetreiber müssen dafür sorgen, dass die Rampe sicher steht. Auch das Sportlerheim im Rudolf-Habig-Stadion bekommt eine Lego-Rampe. Und Peter Apitz, der im Rollstuhl sitzt, darf sie als erster testen.
Für mich ist es sicherer so. Ich würde es auch allein schaffen, mit ein bisschen Anlauf würden wir den Tisch wegnehmen müssen. Dann würde ich hier mit Schmackes hochfahren. Aber so ist es mir lieber.
Mit dem Lego-Rampen-Projekt wollen die Fürstenwalder für mehr Inklusion in ihrer Stadt werben, sagt Mia Zigerow-Grund vom Jugendring e.V.
Für uns bedeutet Inklusion, dass Menschen mit Handicaps in der Gesellschaft gut leben können und dass wir nicht die Menschen ändern, die Handicaps haben, Beeinträchtigungen haben, sondern dass wir das drumherum ändern, die Rahmenbedingungen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass eben Stufen überwunden werden können.
Aus vielen bunten Steinen ist hier etwas richtig Gutes für Fürstenwalde entstanden.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Bleiben Sie auf dem Laufenden, bleiben Sie neugierig. Und wenn's mal etwas literarischer sein soll, Dann haben wir diesen Podcast für Sie. Orte und Worte. Ein Buch, ein Ort, eine Begegnung. Immer donnerstags mit einer neuen Folge in der ARD-Audiothek.